Liebe Brüder und Schwestern, heute bin ich weniger ein Prediger als ein Geschichtenerzähler. Bruder Schulz hat schon gesagt, wir wollen heute über die Wunder Gottes reden und das kann man nur mit Beispielen. Das kann man auch so reden, natürlich, ja, aber das, was passiert, ja, am liebsten hätte ich dieses Buch genommen und nur aus diesem Buch gelesen. Es ist ein Buch voll von Wundern, die Menschen erlebt haben, wo Engel beteiligt waren, teilweise nicht. Und, ja. Aber es bleiben trotzdem noch einige und ich fange auch an mit einer Geschichte aus der Geschichte. Nämlich mit einer Geschichte aus der Apostelgeschichte. Sie steht in Apostelgeschichte 12 und ich lese den Text ab Vers 1. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wochen. 4 Wachen von je 4 Soldaten ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Unterlass für ihn. In jener Nacht, bevor ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür. Mille grazie. Und siehe, der Engel des Herrn trat herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und ziehe deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach weiter zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm, doch er wusste nicht, dass es ihm wahrhaftig durch den Engel geschieht, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die 1. und 2. Wache, schließlich standen sie vor dem Tor, das in die Stadt führte. Das Tor öffnete sich von selbst, sie traten hinaus und sie gingen die Straße entlang. Doch als Petrus in die nächste Straße einbog, war der Engel plötzlich verschwunden. Als Petrus zu sich kam, sagte er: Ist es also wirklich wahr, der Herr hat seinen Engel geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem zu bewahren, was das jüdische Volk sich erhofft hatte? Als ihm das klar geworden war, ging er in das Haus, in dem viele Christen immer noch um seine Freilassung beteten. Petrus klopfte an das Hoftor, und die Dienerin Rode kam, um zu sehen, wer draußen sei. Als sie Petrus an der Stimme erkannte, vergaß sie vor Freude, das Tor zu öffnen. Sie rannte in das Haus und meldete: Petrus steht draußen. Du bist ja nicht ganz bei Verstand, sagten sie im Haus. Als Rode darauf bestand, sagten sie: Es ist sein Schutzengel. Petrus aber klopfte, bis sie ihm aufmachten. Als sie ihn sahen, gerieten sie außer sich. Soweit der Text. Meine Lieben, glaubt ihr an Wunder? Wenn nicht, dann seid ihr in guter Gesellschaft. Petrus hat nicht an das Wunder geglaubt. Er glaubte, es sei ein Traum, was mit ihm passierte. Und die Gemeinde hat zwar gebetet, ja, aber an Wunder hat sie nicht geglaubt. Ja? Sie hat überhaupt nicht verstanden, dass der Petrus überhaupt vor dem Tor stehen könnte, ja, war für sie einfach nicht vorstellbar. Wir sehen also, die Sache mit dem Wunder ist so einfach nicht. Beim Herodes habe ich so meine Zweifel, aber warum hat er so viele Wachen hingestellt? Warum hat er ihn mit 2 Ketten gefesselt? Da hat er doch sicher Angst gehabt, dass ihm irgendetwas geschieht, dass der Petrus ihm doch entgeht. Ja. Ob er da an Wunder geglaubt hat, weiß ich nicht, aber vielleicht auch. Bleiben wir kurz noch beim Herodes stehen. Der Herodes war ein König, der bei den Römern nichts galt. Da war er unten durch, ja. Und deshalb hat er versucht, beim jüdischen Volkwesen da gut dazustehen. Und darum hat er sich nun in die Christenverfolgung gemacht, ja. Weil diese Christen ja noch immer noch behauptet haben, man habe den jüdischen Messias gekreuzigt und er sei wieder auferstanden, ja, ganz unmöglich, ja. Und hat Jakobus getötet. Und mit Petrus hatte er sicherlich dasselbe vor. Ich denke, er war einer, den ich den Typ des Radfahrers nenne. Nach oben wedeln und nach unten treten. Ja? Immer schön aussehen, und da kamen eben, wie gesagt, die Christen gerade recht. Und das sind ja Dinge, die passieren ja im politischen Leben, sieht man das ja sehr häufig. Die Frage der Anpassung. Ich denke da, ich hatte in Berlin ein Seminar, und da war auch ein Meister dabei von der Firma Herrlitz, die Schulsachen macht da. Und der Meister, der hat mir gesagt, ja, bei ihm geht alles glatt, wunderbar. Er kommt wunderbar mit seinen Leuten aus und das ist prima. Und ja. Nun hatte mich dann der Betriebsleiter zum Betriebsrundgang eingeladen, und da hat er nach diesem Meister gefragt, ja. Und dann hab ich gesagt, das muss ja ein toller Mann sein, nicht, ja, was er mir erzählt hat. Da hat er lauthals gelacht, ja, und hat gesagt, Herr Sonsthaber, wenn Sie wüssten, er hatte eine Mannschaft mit vielen Frauen, wenn Sie wüssten, wie viele Frauen Tränen vergießen wegen seinem Verhalten. Zweierlei Dinge, nicht? Ja. Aber ich denke, meine Lieben, die Frage der Anpassung, die Frage, sein Fähnchen nach dem Wind zu hängen, ist überall da. Ich denke, dass auch Christen immer wieder, und ich denke, wir haben ja heute eine Christenverfolgung in einer Stärke, wie sie an sich selten da war, vor allen Dingen in den muslimischen Gebieten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch Leute gibt, die eben sagen, ja gut, ich glaube auch dem Allah und so weiter, nicht? Ja, wie es drinnen aussieht, geht ja niemand was an, nicht? Drinnen ist natürlich alles okay, nicht? Ja. Aber Jesus sagt, wer mich nicht bekennet vor den Menschen, den kann ich auch nicht bekennen vor meinen Händen. Aber dass das so war, meine Lieben, wir haben ein Brief erhalten aus dem 2. Jahrhundert, den der Statthalter Plinius im 2. Jahrhundert an Kaiser Trajan schickte. Dort heißt es zum Thema Christenverfolgung: Wir haben folgendes Verfahren angewendet. Ich fragte sie, ob sie Christen seien. Bejahten sie dies, legte ich ihnen dieselbe Frage unter Androhung der Todesstrafe noch einmal vor. Blieben sie verstockt, ließ ich sie hinrichten. Einige der Beschuldigten bestritten, Christen zu sein. Ich sprach ihnen die Schwurformel vor. Wenn sie danach die Götter anriefen und ein Standbild anbeteten, so waren sie meines Erachtens freizulassen, denn zu all dem lassen sich wahre Christen, wie man mir sagte, nicht zwingen. Wir sehen, auch damals gab es das schon, und ich weiß nicht, eines können wir sein, meine Lieben, unendlich dankbar, dass wir vor dieser Entscheidung nicht stehen. Wie viele Christen heute in dieser Welt vor dieser Entscheidung stehen, wo es manchmal eben ums Leben, um die Existenz geht. Und wo man eben klar sein muss, was man will. Bei Petrus wissen wir, auch bei den Jüngern, im 4. Kapitel waren sie ja schon einmal gefangen genommen worden. Und da haben sie gesagt, wir können es nicht lassen, zu reden von dem, was wir erlebt und gesehen haben. Ja, das haben sie gemacht und ja nun, Jakobus tot, Petrus im Gefängnis. Aber wie war es mit dem Petrus? Der lag ja zwischen zwei Wachen, mit zwei Ketten gefesselt. Und was steht da, wissen Sie noch? Er schlief. Er schlief. Toll, nicht? Er wusste doch, was am nächsten Tag kommt. Er hatte gewusst, dass es um sein Leben geht. Und schlief, schlief. Ich habe einen Brief von einem Oberst von Rönne, der am 20. Juli auch zum Tode verurteilt war und der einige Tage vor seiner Hinrichtung seiner Familie schrieb: Ihr Lieben, ich befehle mich meinem Herrn an und schlafe jede Nacht wie ein Kind durch von morgens bis abends. Und wenn ich morgens aufwache, dann befehle ich mich wieder meinem Herrn und kann einen Tag erleben, wo der Herr mit mir geht. Verstehen Sie, das sind die Wunder. Das sind die Wunder, die ein Gott schenken kann. Die Wunder, die ein Gott geben kann, dass man schlafen kann. Dass man keine Angst haben muss, weil man weiß, man ist hineingenommen in die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Übrigens wusste auch Jesus, dass man Geschichten braucht, dass man Dinge braucht. Deswegen hat er das Abendmahl gestiftet. Ja, das Abendmahl, das ja auch eine Geschichte ist. Das Abendmahl ist ja die Geschichte der Erlösung Jesu durch den Kreuzestod. Ja, daran dürfen wir immer wieder erinnert werden und da geschieht etwas. Ja, das ist nicht eben nur eine Aussage, sondern wir erleben es in Brot und Wein, erleben wir, dass das geschehen ist. Aber wie gesagt, mir denkt auch noch Dietrich Bonhoeffer, der ja auch in derselben Situation war, ja, Todesnot. Und der rechtfertigt bringt einen so wunderbaren Vers oder ein so wunderbares Lied zu dichten wie: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Er durfte nicht erleben, dass er befreit wurde, aber der Gefängnispfarrer hat erzählt, er habe nie mehr einen Mann mit solcher Glaubenszuversicht und mit solcher Würde sterben sehen wie Dietrich Bonhoeffer. Und ich hoffe, dass er oben im Himmel merkt, was sein Lied heute noch Trost für unendlich viele Menschen gibt. Aber nun möchte ich wieder eine Geschichte erzählen, habe sie versprochen. Das ist eine aus diesem Buch da. Nicht? Ja. Und sagt noch einmal ganz, dass es wirklich wahr wäre. Und wenn ihr die Geschichte hört, dann werdet ihr merken, das braucht man da. Der Erzähler dieser Geschichte hat vor seiner Erzählung besonders deren Wahrheitsgehalt betont und hatte dazu allen Grund. Ich lese. Ein Mann, der als Missionar ausgereist war, erzählte in seiner Heimatgemeinde folgende wahre Begebenheit. Ich arbeitete in einem kleinen Buschkrankenhaus in Afrika. Alle zwei Wochen musste ich mit meinem Fahrrad durch den Urwald in die nahegelegene Stadt fahren, um Besorgungen zu machen. Die Reise dauerte gewöhnlich 2 Tage, wobei ich auf halber Strecke Zwischenstationen machte und im Zelt übernachtete. Einmal wollte ich in der Stadt Geld von der Bank holen, Medizin und Nahrungsmittel einkaufen und dann wieder in den Busch fahren. Als ich in der Stadt ankam, sah ich, wie sich 2 Männer prügelten. Einer von ihnen war schwer verletzt. Ich verband seine Wunden und sprach dabei mit ihm über Jesus. Dann trat ich die Rückreise an, übernachtete im Zelt und kam nach 2 Tagen wohlbehalten in meiner Busstation an. Zwei Wochen später fuhr ich wieder in die Stadt. Dort kam der junge Mann, dem ich geholfen hatte, auf mich zu und sagte, er habe gewusst, dass ich damals Geld und Arzneimittel bei mir hatte. Dann fuhr er fort. Mit einigen Freunden bin ich ihnen in den Urwald gefolgt, denn ich wusste, dass sie unterwegs übernachten würdest. Wir hatten vor, dich zu töten und dir das Geld und die Medikamente abzunehmen. Aber gerade als wir dich in deinem Zelt überfallen wollten, stellten wir fest, dass du von 26 bewaffneten Männern umgeben warst. Ich musste lachen und versicherte ihm, ich bin doch ganz allein gewesen. Doch der junge Mann beharrte auf seiner Aussage und erklärte, ich war nicht der Einzige, der die Wachen gesehen hat und sie auch gezählt hat. Auch meine 5 Freunde haben sie gesehen und wir haben sie alle gezählt. Und wegen dieser Wachen bekamen wir Angst und ließen dich in Ruhe. Als der Missionar mit seiner Erzählung so weit gekommen war, fiel ihm einer der Zuhörer ins Wort, ob er das genaue Datum dieser Begebenheit nennen könne. Er nannte ein bestimmtes Datum und der Mann, der ihn unterbrochen hatte, erzählte, in diesen Tagen wollte ich Golf spielen, aber ich fühlte plötzlich einen inneren Drang für dich zu beten. Dieses Gefühl nahm zu und wurde so stark, dass ich mehrere Männer aus der Gemeinde anrief und sie bat, ins Gemeindehaus zu kommen, um mit mir für dich zu beten. Würden bitte alle, die an diesem Tag mit mir zusammenkamen, kurz aufstehen? Die Angesprochenen erhoben sich. Der Missionar kümmerte sich nicht so sehr, wer die Männer waren, sondern erzählte. Und er konnte es kaum glauben, es waren genau 26. Liebe Gemeinde, Wunder Gottes. Und was hier geschehen ist, dass Menschen gebetet haben und das Wunder, dasselbe Wunder, würde ich sagen, war auch, dass es einen Mann gab, der diese Not aufnahm, der spürte, dass da was war und der nicht nur das spürte, sondern der die anderen Männer dann rief und da sie zusammen betete, ist für mich eigentlich dasselbe Wunder. Und ich denke, dass wir spüren und merken, wie wichtig eine solche Sache ist. Und wir spüren die Ähnlichkeit zu der Geschichte von Petrus. Und verstehen Sie, wenn man es liest, der Jakobus sagt in seinem Brief, das Gericht des Gebet des Gerechten mag viel, wenn es ernstlich ist. Beide Gruppen von Betern wussten nicht sofort, dass ihr Gebet erhört wurde. Die Gemeinde in Jerusalem hat es sicher mal geglaubt, als Petrus an ihr Tor klopfte. Aber ihr Gebet war ernstlich und Paul Gerhardt sagt in seinem Lied, es muss erbeten sein. Aber lassen Sie mich noch eine Geschichte erzählen, die mich ungemein beeindruckt hat. Nicht in diesem Buch, in einem anderen, aber wo das Beten in einer ganz anderen Form Wunder gewirkt hat. Herein, der Pfarrer drehte sich nach der Tür um. Etwas aufgeregt kam eine stattliche Frau herein. Gleich polterte sie los. Ich höre, Sie wollen meine Nichte nicht konfirmieren. Der Pfarrer begütigte, setzen Sie sich erst mal. Ich will Ihnen in aller Ruhe die Sache erklären. Sehen Sie, Ihre Nichte, sie wohnt ja seit dem Tod ihrer Eltern wohl ganz bei Ihnen, ist ungeheuer geistig beschränkt. Sie hat ja auch die Schule, ist auch in der Schule der Minderbegabten. Ich habe versucht, das Kind zu unterrichten, aber es hat nicht ein Lied behalten können, vom Katechismus ganz zu schweigen. Da müssen Sie doch verstehen, dass ich dieses schwachbegabte Kind unmöglich zur Konfirmation zulassen kann. Die Frau unterbrach ihn. Das ist ja alles schön und gut, aber jetzt will ich Ihnen sagen, Gott hat dieses arme, schwache Kind als Werkzeug benutzt, um unser ganzes Haus umzuwandeln. Erstaunt schaute der Pfarrer, wie geht das zu? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wir führen eine Wirtschaft. Ich muss offen bekennen, es herrschte bei uns oft ein übler, leichtsinniger Geist. Als meine Schwester starb vor einem Jahr, nahm ich ihr Töchterchen in mein Haus auf. Das arme Wurm tat mir leid. Viel Platz hatte ich ja auch nicht, aber ich stellte noch ein Bett in die große Kammer, in der die beiden Mädels schlafen, die in der Wirtschaft beschäftigt sind. Und nun geschah etwas Seltsames. Als das Kind am ersten Abend spät mit den Mädels zu Bett ging, da faltete es seine Hände und betete den einzigen Spruch, den es behalten hatte. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Na, Sie können sich ja denken, die beiden Mädchen fingen an zu kichern und zu spotten. Aber die Kleine kümmerte sich nicht darum, sie schlief ein und am nächsten Morgen betete sie das Sprüchlein aufs Neue. Wieder großes Hallo der beiden. Aber als die Kleine am Abend wieder betete und eines der Mädchen anfing zu lachen, sagte die andere ernst: Du, dieses Kind hat recht, das ist es, was uns fehlt, ein reines Herz. O Gott, ja, das fehlt mir, ich bete mit. Und wahrhaftig, das Mädel betete auch: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Nach 3 Tagen betete auch das andere um diesen neuen Geist. Und nun wissen Sie, ist das ja besser als ich, Herr Pfarrer. Wenn man um den Heiligen Geist bittet, dann kommt er. Ich will es kurz machen. Meine Mädel wurden ganz anders. Ich fragte sie, wie kommt das denn, dass ihr so anders geworden seid? Da erzählten sie alles. Und sie sagten: Wenn der Geist hier im Hause nicht anders wird, dann gehen wir. Nun, ich erschrak. Sie hatten recht. Da fing auch ich heimlich zu beten. Und heute sieht es anders aus. Völlig anders. Mein Mann hält uns jeden Morgen eine Andacht. Und wo früher der Teufel regierte, der regiert heute Gottes neuer Geist. Und das alles kam durch dieses Kind. Aufmerksam hat der Pfarrer zugehört. Liebe Frau, sagt er sich bewegt, das Kind wird konfirmiert. Meine Lieben, es geht nicht um die Konfirmation, es geht darum, was Gott bewirken kann. Was Gott durch einen Menschen nicht begabt, minder begabt, nichts zu bieten hat als einen Spruch. Und ein ganzes Haus umkrempelt. Versteht ihr? Da geht es darum, dass wir ein Wunder glauben. Ich habe in meinem Leben so oft schon erlebt, ich bin so froh, dass ich beten kann. Ich habe ja beruflich auch so viele schwierige Dinge gehabt und habe viel Angst gehabt. Und da war ich war ich froh, dass ich beten konnte. Und ich habe so wunderbar erlebt, wie wunderbar alles klappt. Ich weiß, ich hatte mal ein Seminar, das hatte mir alles Vollakademiker, nicht? Ja, ganze Vollakademiker vor mir. Und ich habe ja kein Abitur, nicht? Ja, ich habe gesagt, oh, liebzeitig, ja. Ob das wohl klappt? Und, ja. Und ich habe gebetet. Es wurde ein wunderbares Seminar, das mir später viele Türen in den Papierfabriken geöffnet hat. Und so kann man viel erzählen. Meine Lieben, Gott tut Wunder. Ich denke, dass dürfen wir sehen und das dürfen wir erkennen. Aber ich möchte aber noch einmal klar machen, das möchte ich am Beispiel von Dietrich Bonhoeffer noch einmal sagen. Die Wunder geschehen nicht so, dass man jetzt betet und dann kommt es. Ja? Wie gesagt, in allen Fällen mussten die Leute ganz schön warten, bis das kam. Ja? Und wenn ich auch, und damit will ich schließen, in mein Leben blicke, meine Mutter ist ja mit 11 Jahren gestorben. Und wir wurden abends nochmal da hingeführt. Und dann ging ich in mein Zimmer auf die Knie, meine Lieben. Ich bin überzeugt, ich habe in meinem Leben nie so ernsthaft gebetet wie da. Am anderen Morgen war sie tot. Und dann habe ich von meinem Bruder, dem Ältesten, der dabei war, hat mir dann erzählt, wie meine Mutter ihre Kinder ihrem geliebten Jesus anempfohlen hat. Wie sie einfach ihre Kinder diesem Jesus übergeben hat. Und meine Lieben, wir alle fünf, ja, wir waren fünf Kinder, wir lebten, ich bin noch der Einzige, der übergeblieben ist, aber wir alle lebten von dem Segen meiner Mutter. Versteht ihr? Das sind die Wunder, die Gott tut. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass das geschieht. Und ich möchte noch einmal einfach schließen mit dem Gedicht, mit dem Satz, mit dem Vers von Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag, und schlafen gut. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss, meine Lieben, ganz gewiss, an jedem neuen Tag. Amen.